ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Jens Riva.
Willkommen zu später Stunde.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Schnee im Winter kann so schön wie störend sein. Heute war vielleicht nicht der beste Tag für einen Sonntagsausflug, denn ein Tief mit Schnee und Glatteisregen zog einmal quer übers Land. Vom Südwesten bis in den Nordosten brachte es gruseligstes Tiefgrau am Himmel, Flugzeuge, die am Boden blieben, Züge, die viel zu spät oder gar nicht fuhren und schlitternde oder sich überschlagende Autos auf den Straßen. Die Polizei registrierte Dutzende Unfälle. Joscha Bartlitz.
Eins ist klar, so kann dieser Flieger aus Düsseldorf ganz sicher nicht abheben. Wie auf vielen deutschen Flughäfen ist der Tag heute geprägt vom Kampf gegen Eis und Schnee. Das Zauberwort lautete Enteisung, auch hier in Stuttgart. Von Fliegern sowie von Start- und Landebahnen. Der größte deutsche Flughafen in Frankfurt am Main am heftigsten beeinträchtigt. Hier gab es die meisten Flugausfälle, etwa 150 bisher. Das Motto für tausende Passagiere:
Warten, warten, warten.
Ausfälle und Verspätungen auch am Airport in München. Umbuchungen sorgen bei vielen für Frust. Einige nehmen es mit Humor.
Gepäck, keine Ahnung, wo das ist.
Und das heißt, wie geht's Ihnen gerade?
Super, nach 38 Stunden unterwegs sein.
Eine Warmfront, die Deutschland von Südwesten her erreichte, und gefrierender Regen sorgten heute auch für spiegelglatte Straßen. In Niederbayern flog ein LKW aus der Kurve und kippte fast in einen See, der Fahrer leicht verletzt. Ebenfalls nur leichte Verletzungen erlitten wie durch ein Wunder die beiden Insassen dieses Autos, das sich auf der A6 im hessischen Taunus beim Überholen mehrfach überschlug.
Wichtig ist halt einfach, dass wir alle die Geschwindigkeit anpassen, langsam fahren, gescheite Winterreifen, falls was passieren sollte, Panne, vielleicht eine Decke im Auto.
Aufgrund des Wetters gab es auch bei der Deutschen Bahn heute Probleme. Besonders im Raum Frankfurt, Verspätungen und Zugausfälle. Seit dem Mittag läuft laut Bahn aber wieder alles normal. In Hamburg nochmal Neuschnee am Abend. Im Laufe der Nacht soll sich die Lage deutschlandweit auch auf den Straßen wieder entspannen. Bis dahin gilt, vorsichtig fahren oder das Auto einfach mal stehen lassen.
Österreich steht vor einem gewaltigen Rechtsruck. Das scheint nun, gut 3 Monate nach den Parlamentswahlen, immer klarer zu werden. Denn alle Versuche, ein Regierungsbündnis ohne den Wahlsieger, die rechtspopulistische FPÖ, zu schmieden, sind gescheitert. Es wird wohl also nur mit ihr gehen. Schon 2-mal war sie in der Regierung, nur diesmal womöglich mit einem entscheidenden Unterschied. Zum ersten Mal könnte die FPÖ auch den Kanzler stellen. Schon morgen will der Bundespräsident zu Gesprächen mit FPÖ-Chef Herbert Kickl zusammenkommen. Till Rüger.
Das traditionelle Café Ritter im 6. Wiener Bezirk. Hier treffen sich Studenten und Mittelschicht. Die Aussicht auf einen Rechtspopulisten als Bundeskanzler bestürzt hier viele Gäste.
Erschand, würde ich jetzt einmal sagen.
Ja, das kann problematisch werden für Österreich.
Andere nehmen es unaufgeregt wienerisch.
Ich habe doch eine gewisse heitere Gelassenheit in mir, wenn ich mir anschaue, was sonst auf der Welt so los ist.
Am späten Nachmittag, der österreichische Bundespräsident tritt vor die Kameras und spricht den entscheidenden Satz.
Habe ich den Parteichef der Freiheitlichen Partei, Herrn Herbert Kickl, angerufen und vereinbart, dass wir uns morgen treffen, um die neue Situation zu besprechen.
Eine Einladung, die Van der Bellen eigentlich nicht aussprechen wollte, macht der Bundespräsident nochmal klar. Bisher verweigerte er einen Regierungsauftrag an den FPÖ-Chef, vor allem weil keine der anderen Parteien mit Herbert Kickl koalieren wollte. Die Parlamentswahl Ende September vergangenen Jahres ergab schwierige Mehrheitsverhältnisse. Die rechtspopulistische FPÖ als stärkste Kraft stellt den Anspruch auf Kanzlerschaft und Regierungsbildung. Doch das wollten die anderen Parteien nicht, unter anderem ÖVP-Chef Nehammer. Möglich würde die Kehrtwende nun durch dessen Rücktritt. Sein Nachfolger an der Spitze der ÖVP relativierte sofort den bisherigen Anti-Kickl-Kurs.
Es geht daher jetzt nicht um Herbert Kickl oder um mich, sondern es geht darum, dass dieses Land gerade jetzt eine stabile Regierung benötigt.
Die zweite 180-Grad-Wende heute in Wien. Denn im Dezember klingt er noch ganz anders.
Sie müssen halt zur Kenntnis nehmen, es will Sie niemand in diesem Haus. Tut mir leid, aber das haben Sie sich selbst zuzuschreiben.
Nach 3 Monaten ergebnisloser Verhandlungen sieht es nun so aus, als ob die FPÖ doch den Kanzler stellen könnte. Für die Gäste im Café Ritter eine weitere Episode im Drama um den Aufstieg der Rechtspopulisten in Österreich.
Anna Tillack in Wien. Anna, Herbert Kickl als Bundeskanzler. Wie wahrscheinlich ist das von jetzt aus gesehen?
Von jetzt aus gesehen ist es die wahrscheinlichste Option in Österreich. Politische Beobachter gehen davon aus, dass der Bundespräsident Herbert Kickl schon morgen den Auftrag zur Regierungsbildung erteilen könnte. Ja, und dann braucht Herbert Kickl jemand, mit dem er koalieren kann. Und seit Nehammer weg ist, hören wir da aus der ÖVP positive Töne. Also es wird gesagt, man will diese Gespräche. Man sieht also, der Wirtschaftsflügel in der ÖVP, der das von Anfang an wollte, der hat sich ganz klar durchgesetzt. Und das, was eigentlich in den letzten Wochen absolut unwahrscheinlich erschien, das ist jetzt plötzlich eine realistische Option, nämlich wirklich einen Kanzler Herbert Kickl hier in Österreich.
Mhm. Anna, die FPÖ, die war ja schon zweimal in Regierungsverantwortung, ist auch in 5 der 9 Bundesländer an der Regierung beteiligt. Aber ein Kanzler Kickl, was würde das bedeuten?
Das würde zunächst mal eine wesentlich härtere Gangart in Sachen Migrationspolitik bedeuten. Stichwort Remigration, also die massenhafte Abschiebung von Menschen mit Migrationshintergrund. Da steht man ganz offen dazu in der FPÖ. Dann möchte man eine Festung Österreich erreichen. Man möchte auch, dass Migranten künftig keinen Asylantrag mehr stellen können in Österreich oder kaum noch einen. Also so ein bisschen das ungarische Vorbild. Und in Sachen Wirtschaftspolitik erwarten wir eine wesentlich liberalere Politik, keine neuen Steuern und keine Angriffe mehr auf das Eigentum, so formuliert es Herbert Kickl gerne. Und in diesen Bereichen, da ist es zu erwarten, dass sich da Schnittmengen finden mit der ÖVP, die ja auch rechts der Mitte steht. Wo es allerdings mehr Probleme geben könnte in den Verhandlungen, das ist die Außenpolitik. Wenn man jetzt zum Beispiel über die Russland-Sanktionen spricht, da gibt es große Differenzen. Auch die Haltung zur Ukraine-Unterstützung oder die Haltung zur EU, da stehen diese beiden Parteien doch weit auseinander. Und da sind in den kommenden Wochen und Tagen dann alle gespannt, wie man diese Differenzen eben überbrücken will.
Anna Tillack, vielen Dank für Sortieren und Einordnen. Vielen Dank nach Wien.
Sehr gerne.
Der fast 14 Jahre andauernde Bürgerkrieg in Syrien ist weitgehend vorbei, aber nicht für alle bedeutet das Frieden. Die Kurden in Syrien wurden von den USA unterstützt als loyale Kämpfer gegen die Terroristen des Islamischen Staats, von der Türkei hingegen seit Jahrzehnten verfolgt und bekriegt. Und jetzt greifen pro-türkische Milizen kurdisch kontrollierte Orte im Norden Syriens an. Bundesaußenministerin Baerbock hatte gerade vorgestern bei ihrem Besuch in Damaskus vor einer Eskalation des Konflikts zwischen der Türkei und kurdischen Kräften in Syrien gewarnt. Und im umkämpften Kobane an der syrisch-türkischen Grenze wollen sie sich nicht einfach so ergeben. Vera Rudolf.
Cihan Bozan und ihre Freundin haben sich freiwillig dem kurdischen Militärbündnis SDF angeschlossen. Seitdem patrouillieren sie mit Waffen in Kobane. Sie sind stolz auf ihre Stadt, Symbol des Widerstandes der Kurden und ihres Sieges über die IS-Terroristen. Doch in diesen Tagen herrscht auf den Straßen wieder Sorge, dass der türkische Präsident Erdogan sich ihre Stadt einverleiben, das Machtvakuum in Syrien nutzen könnte. Die Türkei und ihre verbündeten Milizen bedrohen die Menschen in Kobane und in den umliegenden Gebieten jeden Tag. Und sie versuchen immer wieder anzugreifen. Die Stadt liegt unmittelbar an der türkischen Grenze. In den vergangenen Wochen kommt es zu heftigen Gefechten. Immer wieder trauern Menschen um ihre Angehörigen, um kurdische Kämpfer, die von pro-türkischen Milizen getötet wurden. Erdogan scheint in der Kurdenfrage eine neue Doppelstrategie zu verfolgen. Die pro-türkischen Milizen greifen den Norden Syriens an. Innenpolitisch aber gibt es offenbar eine Annäherung an die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK. Ihr Gründer Abdullah Öcalan sitzt seit 25 Jahren in Haft. Ende Dezember durften ihn erstmals kurdische Vertreter besuchen. Sie berichteten von seiner Bereitschaft, zur Niederlegung der Waffen aufzurufen, um eine friedliche Lösung in der Türkei und der Region zu ermöglichen, wenn die Bedingungen stimmen. Seine Worte dürften auch bei den Kurden in Syrien Gewicht haben. Gleichzeitig erhöht sich der internationale Druck auf die Türkei und die neuen Machthaber in Syrien. Klare Worte von Außenministerin Baerbock am Freitag in Damaskus.
Wir haben daher deutlich gemacht, dass, wie gesagt, der politische Prozess, die Einbeziehung aller Gruppen essentiell ist. Gerade auch die Sicherheit der Kurdinnen und Kurden.
Darauf positive Reaktionen auf den Straßen von Kobane. Ehrlich gesagt, wir Kurden freuen uns über ihre Rede. Aber wir fordern, dass sie so eine Rede auch in der Türkei hält, um unsere Rechte zu gewährleisten. Zu Hause bei Cihan Buzan. Wieder Stromausfall. Sie sagt, die Türkei greife gezielt die lokale Infrastruktur an. Sie will weiter kämpfen. Ich erledige meine Aufgaben im Haushalt und draußen. Jetzt gehen wir nachts zu den Checkpoints und tragen Waffen, um unsere Leute zu schützen. Sie hofft, dass Kobanes Kinder in Zukunft keine echten Waffen tragen müssen, es bei Spielzeugwaffen bleibt. Und auf einen Platz für die Kurden im neuen Syrien.
So ungewiss und unsicher die Zukunft für viele in Syrien ist, die Hoffnung auf Frieden, die ist immer noch groß. Auch bei den Syrerinnen und Syrern, die in Deutschland leben. Fast 1 Million an der Zahl. Wie viele von ihnen wieder in ihr Heimatland zurückkehren könnten, darüber gab es hierzulande in den vergangenen Wochen eine hitzige Debatte. Nun hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser einen Plan für den Umgang mit syrischen Geflüchteten vorgestellt. Iris Seyram in Berlin. Iris, was ist denn das Neue an diesem Plan?
Man muss sagen, dass sehr viel Neues in diesen 4 Punkten nicht drinsteckt. Aber die Innenministerin hat doch jetzt erstmals konkretisiert, wie so in etwa ihr Fahrplan ist, wie sie mit geflüchteten Menschen aus Syrien umgehen möchte. Heißt, dass nicht nur der Schutz von Menschen, die neu nach Deutschland kommen, erstmal, also die Prüfung erstmal auf Halt gesetzt ist, sondern dass eben auch die bereits hier lebenden Syrer überprüft werden sollen. Das ist allerdings, das muss man einschränkend sagen, nichts, was ganz schnell gehen wird, weil maßgeblich für diese Überprüfung, die das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, also das BAMF, vornehmen muss, ist die Lage vor Ort in Syrien. Das Auswärtige Amt prüft das jetzt gerade, wie sich das nach dem Sturz von Assad ausgewirkt hat. Allerdings kann keiner aktuell wirklich seriös sagen, wie vertrauenswürdig etwa diese sogenannte Übergangsregierung ist. Erst wenn das etwas verlässlicher feststeht, kommt das BAMF ins Spiel und dürfte dann wohl auch erstmal schlucken, weil wir reden hier über in etwa 700.000 Schicksale, die grob geschätzt überprüft werden müssten. Und wie das personell gestemmt werden soll.
Mhm. Iris, die Union kritisiert den Plan als längst nicht ausreichend. Erwartet uns da jetzt im Wahlkampf ein Überbietungswettkampf?
Ja, man hat manchmal vielleicht ein bisschen Erinnerung an so ein Hase-und-Igel-Szenario, weil wer stellt als erstes die schärfere Forderung auf? Was aber den Punkt angeht, der sich eben auch in diesem Plan von Faeser wiederfindet, Straftäter schneller abzuschieben, hatten ja Union und SPD beide ganz praktische Hindernisgründe. Und das war eben Assad, weil bei der Abschiebung es auf der anderen Seite keine Regierung gab, mit der man verhandeln wollte, dass die Menschen auch zurückgenommen werden. Mit dem Sturz von Assad ist eben dieses Hindernis weggefallen. Und hier könnte tatsächlich etwas mehr Bewegung jetzt kommen, weil es herrscht ja Konsens, dass man Straftäter schneller abschieben möchte. Die Frage ist nur, wen fasst man unter Straftäter? Reichen 2-mal Schwarzfahren, jetzt überspitzt gesagt, wirklich aus? Das ist etwas, was ich noch zeigen muss.
Mhm. Iris Seyram im Hauptstadtstudio in Berlin. Vielen Dank.
Gerne.
Und wir sind bei den Kurznachrichten des Tages und die hat jetzt Jens.
Die ukrainische Armee hat offenbar eine neue Offensive in der russischen Region Kursk gestartet. Das Verteidigungsministerium in Moskau berichtet von Angriffen, die zurückgeschlagen worden seien. Ukrainische Behörden erklärten, die russischen Truppen seien überrascht worden. Die Region Kursk grenzt an den Nordosten der Ukraine, liegt also abseits der übrigen umkämpften Gebiete. Gestern hatte der ukrainische Präsident Selenskyj von großen Verlusten der russischen Armee gesprochen. Der CDU-Außenpolitiker Kiesewetter hat mit einer Äußerung im Internet Empörung bei der SPD ausgelöst. Er hat im Netzwerk X spekuliert, Bundeskanzler Scholz treffe möglicherweise noch vor der Bundestagswahl erneut den russischen Präsidenten Putin. Scholz nannte das eine Falschbehauptung und zutiefst unanständig. Die Bundesregierung kündigte rechtliche Schritte wegen übler Nachrede an. Kiesewetter hat die Mitteilung inzwischen gelöscht. Im Rahmen der mehrtägigen Trauerfeierlichkeiten für den ehemaligen US-Präsidenten Jimmy Carter ist sein Sarg nach Atlanta gebracht worden, in die Hauptstadt seines Heimatbundesstaates Georgia. Dort bleibt er bis zum Dienstag aufgebahrt. Am Donnerstag findet dann in Washington das Staatsbegräbnis statt, bei dem der amtierende Präsident Biden die Trauerrede halten wird. Carter amtierte von 1977 bis 1981 und erhielt 2002 den Friedensnobelpreis.
Heiße Luft kann unglaublich wichtig sein, obwohl sie oft schmählich missachtet wird. Denn in der Industrie bleibt viel zu viel Abwärme ungenutzt. Vom Hochofen über Lüftungsanlagen, Maschinen bis zu Rechenzentren. Oft wird die Wärme, die in den Servern entsteht, einfach nach draußen geleitet. Der Digitalverband Bitkom schätzte schon vor 2 Jahren, dass in Deutschland jährlich 350.000 Wohnungen allein mit Rechenzentren Wärme geheizt werden könnten. In Stockholm etwa wird es längst gemacht. In Deutschland verpflichtet das Energieeffizienzgesetz seit dem 1. Januar Firmen, ab einem bestimmten Energieverbrauch ihre Abwärmepotenziale zu melden. Aus Stuttgart, Thomas Denzel.
Ein paar Meter unter die Erde nimmt uns Jean-Claude Lux mit. In ein Tunnelsystem mit 11 Kilometern Rohren. Damit versorgt der Kraftwerkchef die Gebäude der Uni in Stuttgart-Vaihingen mit Wärme. Bisher aus einem Gasheizkraftwerk, aber bald auch mit Abwärme aus dem Rechenzentrum.
Wir erhoffen uns davon Einsparungen in der Größenordnung von 40-50% an Wärmeenergie. Das bedeutet, wir sparen auch an der Universität 40-50% CO2-Emissionen ein.
Das technische Gehirn der Uni soll also künftig beim Heizen helfen. Denn die Höchstleistungsrechner sind nicht nur für die wissenschaftliche Kalkulation zu gebrauchen, sie werden dabei auch ganz schön warm. Energie, die über Rohre bisher ungenutzt in die Umgebungsluft geht. Aus Sicht der Stuttgarter Wissenschaftler ein riesiges Potenzial, das allerdings auch einen Großabnehmer braucht.
Bei den Dimensionen, über die wir hier reden, langt das eben nicht, dass ein kleines Dorf in der Nähe ist, sondern wenn man beispielsweise Frankfurt anschaut, dann könnte man die Stadt Frankfurt praktisch vollständig mit der Abwärme aus Rechenzentren in Frankfurt versorgen.
Ungenutzte Abwärme müssen Unternehmen nun melden. So sieht es das Gesetz vor. In einem nächsten Schritt werden Vorgaben zur Nutzung dieser Wärme gemacht. Für neu errichtete Großrechenzentren heißt das, wenn sie nach dem Juli 2026 in Betrieb gehen, müssen sie 10% ihrer Abwärme nutzen. Ab Juli 2027 mindestens 15% und ein weiteres Jahr später gilt das Minimum von 20%. In Stuttgart planen sie ein neues Rechenzentrum. Schon im elektronischen Modell wird deutlich, Rohre sind bereits eingeplant. Hier wollen sie sogar 80% der Abwärme nutzen. Der Großrechner als Heizung, das funktioniert, jedenfalls solange die Rechner tatsächlich laufen.
Wir sind ziemlich verlässlich. Also vorhersehbare Dinge wie Wartung, die kann man vorher planen. Und das macht man dann so, dass es nicht in die Heizperiode fällt.
Natürlich verbrauchen Rechenzentren zunächst einmal Energie. Davon keine zu verschwenden sei deshalb so wichtig, sagen sie hier.
Und wir sehen natürlich, dass das wahnsinnige Wachstum im Bereich der Rechenzentren, KI getrieben natürlich auch, dazu führt, dass wir in den nächsten Jahren davon ausgehen müssen, dass bis 2030 eine Verdoppelung der Rechenzentrumskapazitäten stattfindet und damit auch eine Verdoppelung der verfügbaren Abwärmemengen.
In Stuttgart wird das Gaskraftwerk von Jean-Claude Lux künftig entlastet. Doch er weiß auch, dass hier die Bedingungen ideal sind. Anderswo wird alles davon abhängen, ob der Anschluss an ein vorhandenes Wärmenetz überhaupt möglich ist.
Wir haben ihn ja zu Beginn der Sendung schon gesehen, den nasskalten Eisschmuddel heute, Stefan. Wie geht's dann weiter?
Ja, Jesse, diesen eiskalten Schmuddel, den haben wir jetzt vor allen Dingen noch im äußersten Norden und Nordosten unseres Landes. Wenn wir uns mal das Radarbild anschauen, das aktuelle, dann sehen wir alles das, was blau ist, das ist noch Schnee, betrifft also vor allen Dingen den Norden von Mecklenburg-Vorpommern, Rügen, rüber bis nach Usedom. Und dann haben wir noch einen Streifen mit Glatteisregen, der sich anschließt eben vom Norden Schleswig-Holsteins über Ostholstein, die Mitte Mecklenburg-Vorpommerns, die Uckermark und weiter rüber bis Märkisch-Oderland. Dort haben wir momentan eben immer noch den gefrierenden Höhenregen. Und das Ganze wird dann im Laufe der Nacht langsam aber sicher weiterziehen in Richtung Ostsee. Und wenn wir uns dann gleich den Wolkenfilm zusammen in Ruhe anschauen, da sehen wir dann, dass das Ganze langsam nordostwärts rauszieht, aber in weiten Landesteilen die Wolken überwiegen. Es wird also immer weiter regnen, vor allen Dingen im Westen und in der Landesmitte. Im Süden, da haben wir dagegen auch mal ganz gute Chancen, dass wir weitgehend trocken durch den Tag kommen und wenigstens mal ab und zu die Sonne scheint. Und obendrein wird es morgen in der Westhälfte auch noch sehr windig. Es gibt starke bis stürmische Böen, zum Teil Sturmböen bis in die Niederungen. Und von den Temperaturen her, da sind wir in der kommenden Nacht zwischen 12 Grad am Niederrhein und minus einem Grad in Niederbayern dabei. Morgen sind bis zu 15 Grad drin. In den Folgetagen wird es langsam kälter.
15 Grad, wow. Und danke, Frühling. Stefan Laps, Frühling, für diese Information. So, damit schließen wir jetzt aber auch unseren Laden endlich und geben weiter an einen Papagei.
In der Komödie kommt ein Vogel geflogen.
Der Montag findet wieder mit uns und hoffentlich auch mit Ihnen statt. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.